Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen beim Info vom Dienstag, dem 6. Januar auf Rabe. Heute geht es um folgende Themen. Schluss mit leeren Versprechungen. Die Schweiz soll 100.000 syrische Flüchtlinge aufnehmen. Schluss mit der diffusen Forderung nach Integration. Berns neue Ansprechstelle liefert konkrete Antworten auf Fragen von Neuankommenden. Und Schluss mit Frieden am Nordpol. Dänemark hat offiziell Gebietsansprüche in der Arktis angemeldet und heizt den Wettlauf um die Kontrolle über die rohstoffreiche Region an. Am Mikrofon begrüßt Michael Spahr.
Rabe Info.
Wir kommen zu den Nachrichten. Die Berner Ferienmesse von Mitte Januar empfängt einen ungewöhnlichen Gast. Nordkorea wird mit einem Stand vertreten sein. Eine total abgeschottete Diktatur, die für den Tourismus wirbt. Gegenüber dem SRF-Regionaljournal begründeten die Veranstaltenden den Entscheid damit, sie erhofften sich eine Öffnung für das Land. Es sei das erste Mal, dass Nordkorea überhaupt an einer Publikumsmesse im Ausland teilnehme. Der Kontakt zu Nordkorea sei über den Reiseanbieter Globetrotter zustande gekommen. Ebenfalls zum ersten Mal an der Ferienmesse dabei ist das EDA, das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten. Es wird dann seine Reisehinweise-Dienstleistungen vorstellen. Das sind Ratschläge, auf was bei Reisen geachtet werden muss und wohin Reisen gefährlich sein können. Von Reisen nach Nordkorea rät das EDA zwar nicht ab, aber es mahnt zu grosser Vorsicht. Die Winterthurer Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde KESB steht unter Polizeischutz. Sie wird massiv bedroht, von Beschimpfungen bis zu Androhungen von Gewalt. Grund ist ihre umstrittene Rolle beim Familiendrama in Flach, bei dem eine Mutter ihre zwei Kinder getötet hatte. Die Kinder waren in einem Heim, durften aber über die Festtage nach Hause. Danach hätten sie wieder in ein Kinderheim gebracht werden sollen. Laut Schweizer Radio SRF bekräftigte die KESB gestern erneut, es habe keine Anzeichen für die blutige Tat gegeben. Die Polizei ermittelt. FIFA-Chef Sepp Blatter erhält Konkurrenz vom Jordanier Ali bin al-Hussein, der Sohn des verstorbenen jordanischen Königs Hussein und jetzige FIFA-Vizepräsident, will den Walliser als Chef des Weltfußballverbandes ablösen. Das teilte er via Twitter mit. Der 39-jährige al-Hussein wird seit längerem als möglicher Blatter-Nachfolger gehandelt. Seine Chancen stehen nicht schlecht, vor allem in Europa wird Blatter dafür kritisiert, dass er nach 16 Jahren an der Spitze nochmals für eine fünfte Amtszeit kandidieren will. Zudem fanden unter seiner Ägide die höchst umstrittenen Fußball-WM-Vergaben nach Russland und Katar statt. Die FIFA-Präsidentschaftswahl findet Ende Mai statt. In mehreren deutschen Städten wurde gestern Montag einmal mehr gegen die imaginäre Islamisierung und die angebliche Überfremdung des Abendlandes demonstriert. Alleine in Dresden hat diese sogenannte Pegida-Bewegung rund 18.000 Menschen mobilisiert. In anderen Städten hingegen, wie Köln, Hamburg und Berlin, demonstrierten noch mehr Menschen gegen Pegida. Im Rahmen der Aktion Licht aus für Rassisten wurde in verschiedenen Städten demonstrativ das Licht von öffentlichen und privaten Gebäuden ausgeschaltet. So in Berlin das Brandenburger Tor oder in Köln der Dom. Wir kommen noch zum Wetter. Morgen Mittwoch hat es am Morgen noch Wolkenfelder. Am Nachmittag wird es recht sonnig bei 4 Grad. Übermorgen Donnerstag beginnt mit Sonne. Am Nachmittag ziehen Wolken auf. Gegen Abend kann es regnen bei ebenfalls maximal 4 Grad. Am Wochenende wird es eher trüb und nass.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Die Situation in Syrien verschlimmert sich Tag für Tag. Es herrschen eisige Temperaturen. In den Flüchtlingscamps fehlt es an Nahrung, Obdach und medizinischer Versorgung. Fast 10 Millionen Menschen sind mittlerweile auf der Flucht, die meisten im Inland und den Nachbarländern. Europa lässt die Tore weitgehend verschlossen. Doch der Druck steigt, immer breitere Kreise fordern ein Einlenken der Behörden, auch in der Schweiz. 100'000 syrische Flüchtlinge aufnehmen, so die jüngste Forderung von Schweizer MigrantInnenorganisationen und Flüchtlingen in einem Brief an den Bundesrat. Wilma Rall hat die Details.
Seit 1994 waren nie mehr so viele Menschen auf der Flucht wie heute. Ein Hauptgrund ist laut der UN-Flüchtlingsorganisation UNHCR der Bürgerkrieg in Syrien. Nachbarländer wie der Libanon und die Türkei sind zunehmend überfordert. Währenddessen wird in Europa diskutiert und gewartet. Auch die Schweiz hält sich zurück mit Spezialbestimmungen. Bisher gab es lediglich zwei befristete Maßnahmen. Eine vom Herbst 2013 beinhaltete Visaerleichterungen für syrische Flüchtlinge mit Familienangehörigen in der Schweiz. Doch offensichtlich war diese Bestimmung zu erfolgreich, denn schon nach 3 Monaten sind die Behörden zurückgekrebst und haben die Visaerleichterungen wieder abgeschafft. Auch die zweite Maßnahme überzeuge sie wenig, sagt Amanda Jose, politische Sekretärin der Flüchtlingsorganisation Solidarité sans frontières.
Auch in 2013 hat sich Frau Sommaruga verpflichtet, bis 2016 500 syrische Flüchtlinge aufzunehmen. Das bedeutet, diese 500 sind noch nicht alle in der Schweiz. Für uns, das ist eine symbolische Zahl, wenn man es mit den mehr als 3 Millionen syrischen Flüchtlinge vergleicht.
27 MigrantInnenorganisationen und zahlreiche Privatpersonen fordern deshalb in einem Brief an den Bundesrat, 100'000 syrische Flüchtlinge aufzunehmen.
Mit dieser Zahl wollen wir sagen, ein reiches Land wie die Schweiz kann viel mehr machen. Es bedeutet auch, dass wir wollen keine symbolische Maßnahme, wie zum Beispiel die 500 Kontingent. Wir wollen konkret mehr Flüchtlinge aufnehmen.
Und genau das fordern auch immer mehr Schweizer PolitikerInnen, selbst aus dem bürgerlichen Lager. FDP-Nationalrätin Doris Fiala zum Beispiel nach ihrem Besuch in einem syrischen Flüchtlingscamp in Jordanien. Und selbst SVP-Nationalrat Heinz Brandt plädierte in der Tagesschau dafür, mehr Schutzbedürftige aus Syrien aufzunehmen. 100'000, so wie es die MigrantInnenorganisationen fordern, werden es wohl kaum sein. SP-Nationalrat Andi Tschümperlin nannte kürzlich die Zahl 5'000 und schon das ist im europäischen Maßstab offenbar viel, bestätigt Amanda Jose von Solidarité sans frontières.
Ja, leider. Die europäischen Länder sind sehr zurückhaltend bis jetzt, außer Deutschland und Schweden. Deutschland hat schon 70'000 Flüchtlinge aufgenommen, aber insgesamt sind die europäischen Länder bereit, nur 100'000, also insgesamt 100'000 syrische Flüchtlinge aufzunehmen. Länder wie Frankreich zum Beispiel haben bis jetzt nur ein Kontingent von ungefähr 2'000 genommen.
Somit könnte die Schweiz, wie das Andi Tschümperlin formuliert hat, tatsächlich als Vorbild dienen in Europa, falls sie denn 5'000 syrische Flüchtlinge aufnehmen würde. Möglich wäre das auf jeden Fall, auch die Aufnahme von 100'000 Flüchtlingen wäre möglich, ist Amanda Jose überzeugt, obwohl sich viele Kantone seit längerem wegen überlasteten Asylunterkünften beklagen.
Die Infrastruktur und die Plätze sind auch eine Frage von politischem Wille, oder? Wir finden immer Lösungen, wenn die politische Wille da ist. Das hat man schon in der Vergangenheit gesehen. Wir haben mit dieser Visaerleichterung gesehen, dass es in der Schweiz viele Familien gibt, syrische Familien oder auch schweizerische Familien, die bereit sind, Asylsuchende oder Flüchtlinge bei sich aufzunehmen.
Wenn der politische Wille bestehe und man die Zivilgesellschaft stärker einbeziehe, sei es durchaus möglich, das Los vieler Flüchtlinge des syrischen Bürgerkriegs zu erleichtern, so Amanda Jose von Solidarité sans frontières.
Rabe Info.
Sobald Flüchtlinge dann in die Schweiz kommen dürfen oder generell, wenn Menschen aus anderen Ländern in die Schweiz kommen und hier leben, wird das Schlagwort Integration laut. Ausländer müssen sich besser integrieren, rufen die einen. Integration ist gar nicht so einfach, wie es tönt, sagen die anderen. Der Kanton Bern geht seit diesem Jahr einen neuen Weg bei der sogenannten Integration von Menschen, die in der Schweiz neu ankommen. Seit dem 1. Januar gibt es 4 sogenannte Ansprechstellen Integration. Je nach Bedarf werden Neuankommende nach dem Willkommensgespräch bei den Einwohnerdiensten an diese neuen Stellen weitergewiesen. In Bern übernimmt diese Aufgabe das Kompetenzzentrum Integration KI. Ich habe mit der Leiterin des KI, Ursula Heitz, gesprochen und wollte von ihr wissen, was bedeutet diese neue Aufgabe konkret für sie?
Das bedeutet für uns, dass wir Aufgaben übernehmen im Bereich Informationsgespräche für Neuzuziehende, Ausländerinnen und Ausländer. Und das bedeutet aber auch, dass wir unser bisheriges Angebot ausbauen können im Sinn von Information, Fachberatung, Projektberatung, Vernetzung, Veranstaltungen. Das bedeutet auch, dass wir eigentlich die Aufgabe haben, lang ansässige Mitbürgerinnen und Mitbürger, also Personen mit Migrationshintergrund, auch beraten zu können. Diese Aufgabe wird die ISA, die Informationsstelle für Ausländerinnen und Ausländerfragen, für uns übernehmen. Sie hat das bisher schon gemacht.
Das heißt, wenn jemand neu ankommt in Bern aus dem Ausland, hat er ja zuerst ein Gespräch bei den Einwohnerdiensten und die Einwohnerdienste können Ihnen dann jemanden zuweisen, der dann ein zusätzliches Gespräch hat. Was sind denn das für Leute, die Sie beraten?
Das werden hauptsächlich Leute sein, bei denen man denkt, ja, das wäre gut, sie hätten noch weitere Informationen, sie würden besser Bescheid wissen. Sie sind ja neu angekommen, Sie können das auch gar nicht wissen. Sie sollten Bescheid wissen über mögliche Integrationsmaßnahmen, zum Beispiel über Deutschkurse oder zum Beispiel Spielgruppen oder zum Beispiel Informationen über Quartierzentren, solche Sachen. Oder wenn Sie zum Beispiel Jugendliche haben in dieser Familie, 15, 16, 17-jährig, dann werden wir auch diese Personen beraten, wie kann man vorgehen. Berufswahl wird wahrscheinlich noch nicht ganz im Vordergrund stehen. Wahrscheinlich geht es darum, zuerst um Deutschkurse und dann aber schon einmal aufzugleisen, wie können sich diese Jugendlichen hier integrieren und dann früher oder später einen Beruf erlernen, beispielsweise.
Sie bieten dann in 11 verschiedenen Sprachen Beratungen an. Sie rechnen mit rund 1200 Beratungsgesprächen pro Jahr. Das heißt, das können auch mehrere Gespräche mit der gleichen Person oder der gleichen Familie sein. Es kommt also ein ziemlich großer Aufwand auf Sie zu, der vom Kanton bestimmt wurde. Erfreut Sie das?
Eigentlich schon, oder? Ich finde es immer spannend, etwas Neues zu machen. Es ist, wie Sie sagen, ein großer Aufwand. Es ist ein großes Engagement, weil wir damit verbunden. Wir haben es braucht viel Organisation, viel neue Planung. Wir konnten neue Personen anstellen. Das gibt alles viel zu tun. Aber eigentlich finde ich es spannend und eigentlich finde ich auch doch, es ist ein gutes neues Programm und wir schauen einmal, wie sich das entwickelt oder ob es dann die gezeigte Wirkung oder die Wirkung, die eigentlich da geplant ist, zeigt oder dass die Personen rascher hier Fuß fassen können und rascher integriert sind.
Sie haben ja auch viele andere Sachen, die Sie organisieren, Sensibilisierungskampagnen zum Beispiel, wie die Aktionswoche gegen Rassismus, die wir ja hier auf Rabe immer auch begleiten. Denken Sie, dass Sie dann noch Zeit haben für diese Sachen oder braucht es dann vielleicht auch gar keine Aktionswoche gegen Rassismus mehr, wenn die Integration besser funktioniert?
Ja, wäre schön, oder wenn es das nicht mehr braucht, aber es braucht es ja, das denke ich, das dürfte noch eine Weile gehen. Wir werden auf jeden Fall Zeit haben, oder? Es ist ja nicht so, dass wir statt zum Beispiel diese Aktionswoche Rassismus oder diese anderen Sensibilisierungsmaßnahmen machen, dass wir stattdessen Neuzuziehende beraten. Es ist ein zusätzliches Angebot und es wird auch zusätzlich finanziert und wir konnten zusätzlich eben Personal anstellen. Und deswegen werden wir die anderen Sachen weiterführen.
Soweit Ursula Heitz, Leiterin des Kompetenzzentrums Integration der Stadt Bern. Mehr Infos gibt es im Internet. Den Link finden Sie auf rabe.ch unter der Rubrik Rabe Info.
Rabe Info.
Die Arktis ist einer der letzten Flecken der Welt, der noch keinem Staat gehört. Noch. Ende Dezember hat Dänemark bei der Internationalen Seerechtskommission offiziell Anspruch auf große Teile der Arktis geltend gemacht. Russland will seinen Antrag noch dieses Jahr einreichen. Die Staaten begründen ihre Ansprüche damit, dass ihr Festlandssockel bis zum Nordpol reiche. Belegen tun sie das mit wissenschaftlichen Studien von teuren langjährigen Expeditionen. Was sich offenbar lohnt, denn wem das Gebiet zugesprochen wird, gewinnt viel mehr als nur die vielleicht dort liegenden Gas- und Ölvorkommen. Unsere Kollegen von Radio Korax Halle haben den Spiegeljournalisten und Autor des Buches «Arktisches Monopoly» Christoph Seidler gefragt, wer bei diesem Wettlauf um die Arktis alles mitmischt.
Mitmischen tun auf jeden Fall die Kanadier, die haben also ebenfalls schon ihren Anspruch auf den Nordpol geltend gemacht, auch mit so einem Antrag. Und auch die Russen haben klargemacht, dass sie auch so einen Antrag stellen wollen. Die haben schon mal einen gestellt, der ist abgeschmettert worden, weil die Daten dafür nicht ausgereicht haben. Man muss diese Anträge immer mit wissenschaftlichen Daten begründen. Und jetzt versuchen sie es halt nochmal. Das heißt, es sind sozusagen die Dänen, die Kanadier und die Russen und rein theoretisch könnten da irgendwann auch nochmal die Amerikaner dazukommen. Die haben nämlich die Seerechtskonvention bis jetzt noch nicht unterschrieben. Wenn sie das irgendwann mal machen, können sie auch so einen Antrag stellen. Der ist im Prinzip schon fertig. Die haben diese Messdaten schon gesammelt. Und wenn die Politik entscheiden sollte, da zu unterschreiben, dann würden die Amerikaner auch noch mit einsteigen.
Ja, und zunächst einmal könnte man da sich fragen, gut, der Nordpol, das ist ja eigentlich alles nur Eis. Was ist denn an diesem Gebiet so interessant, dass man das da so aufwendig für sich beanspruchen möchte? Also Dänemark hat ja über Jahre hinweg ganz teure Expeditionen unternommen, Russland genauso. Was ist denn das, was da in der Arktis so interessant wird?
Auf die Frage gibt es gar keine so leichte Antwort. Also auf den ersten Blick ist es ja so, das hört man immer wieder und das stimmt auch, ja, in der Arktis gibt es also große unentdeckte Öl- und Gasvorkommen und bei diesen ganzen Diskussionen geht es vor allen Dingen darum, das stimmt im konkreten Fall aber gar nicht unbedingt, weil sozusagen am Nordpol selbst, muss man sich klar machen, da ist das Meer ungefähr 4 Kilometer tief und die allermeisten Forscher sagen auch, dass sozusagen am Nordpol selber, was Öl und Gas angeht, eigentlich nicht zu holen sein dürfte. Das heißt, es geht quasi um, man möchte sich da was sichern, man will sich sozusagen nicht von den zukünftigen Generationen vorhalten lassen. Ihr habt damals gepennt. Das ist sozusagen eher was, wo es um Prestige geht, wo es um immaterielle Güter geht. Und das macht den Streit natürlich eigentlich auch ein bisschen schwieriger.
Es wird ja damit gerechnet, dass sie eben doch überschneidende Gebiete haben, wo dann vor dieser...
Ja, sogar großflächig.
Genau, wo da geklärt werden muss vor der Seerechtskonvention, wem steht denn das nun zu? Die Frage ist, Dänemark beansprucht den Nordpol für sich. Russland wird wohl nächstes Jahr diesen Antrag bei der Seerechtskonvention einreichen und es wird davon ausgegangen, dass es eben dieses Gebiet da der großen Überschneidung gibt. Wie geht denn da die Seerechtskonvention damit um?
Geht eigentlich gar nicht damit um. Das ist ganz interessant. Dieser Vertrag ist ja schon von 1982 und lange Zeit hat sich keiner groß dafür interessiert. Erst jetzt, seit ein paar Jahren, merken wir, worum es da eigentlich geht. Und da steht eben drin, dass die Kommission, die diese Anträge dazu befinden hat, unstrittige Sachen auch durchgehen kann. Wo es Überschneidungen gibt, hat diese Kommission kein Mandat. Das bedeutet, die Staaten müssen sich am Ende an einen Tisch setzen und müssen das unter sich auswürfeln. Interessant ist ja jetzt, die Dänen, die haben wirklich, sagen wir mal, einen sehr ambitionierten Antrag gestellt. Also der überschneidet sozusagen den russischen Antrag auf richtig, richtig großen Flächen. Und die wissen schon, dass das sozusagen nicht eins zu eins so durchgehen wird. Das heißt, die haben sich quasi damit jetzt auch eine gute Verhandlungsposition gesichert. Man muss aber auch sagen, dass diese Anträge, die werden seit Jahren vorbereitet, die haben das angesprochen, bevor die Krim- und die Ukraine-Krise die politischen Kanäle natürlich da auch, sagen wir mal, ganz stark belastet hat. Das muss man sich auch klar machen, dass die ganzen Diskussionen nicht losgelöst voneinander zu führen sind und dass es Dänemark natürlich sehr, sehr schwer haben wird, Russland gegenüber seine Ansprüche begreiflich machen zu können, weil, sagen wir mal, der Kooperationsgeist im Moment ja nicht gerade allzu groß ausgeprägt ist.
In diesem ganzen Konflikt hatte sich ja auch vor ein paar Jahren die EU eingemischt oder fordert vielmehr einen internationalen Vertrag zum Schutz der Arktis, beziehungsweise Ähnliches gibt es ja für die Antarktis schon. Für wie realistisch halten Sie denn so ein Bestreben und was braucht es dafür?
Das wird nicht stattfinden. Das haben die arktischen Staaten immer wieder klar gemacht. Sie sind sich zwar untereinander nicht einig, wer im Detail was bekommt, sie sind sich aber sehr wohl einig, dass sie so einen Vertrag auf keinen Fall zulassen werden, weil es ihnen alle Karten aus der Hand nehmen würde. Das heißt, es wird es nicht geben. Die Europäer haben ziemlich auf die Mütze dafür gekriegt, dass sie das gefordert haben. Aus der Sicht der Arktisstaaten ist es überhaupt keine Option. Das wird nicht passieren. Und das ist jetzt für uns vielleicht ein bisschen unromantisch, aber eine Realität, an die wir uns, glaube ich, auch gewöhnen müssen.
Soweit die Einschätzungen von Christoph Seidler. Er ist Spiegeljournalist und Autor des Buches «Arktisches Monopoly – Der Kampf um die Rohstoffe der Polarregion».
Radio-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Dienstag, dem 6. Januar 2015 auf Rabe. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie morgen Mittwoch, wie immer um 11. Dann sprechen wir unter anderem über Lebensqualität im Alter in der Stadt Bern. Beigetragen zu dieser Sendung haben Radio Korax Halle und Wilma Rall. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt der Michael Spahr. Ich wünsche euch noch einen schönen Rest von dem einzigen Tag im Jahr in der Schweiz, wo die Demokratie an Monarchie muss Platz machen. Der König hat gesprochen. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.